Ich finde, das drängt sich sehr auf. Also ich würde mal sagen, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung seit 5 Jahren enorm zugenommen hat. Und das ist genau das, was viele von uns, wenn ich jetzt mal mit uns die Linken meine, auch so paralysiert. Diese unfassbare Wucht und Geschwindigkeit, mit der das alles passiert. Und das, man kann auch schon ein bisschen früher anfangen. Man kann vielleicht anfangen mit der Diskussion über Eva Herrmann Ende der Nullerjahre oder Mitte der Nullerjahre und von da immer mal wieder so Aufreger, aber so richtig losgegangen ist es mit Sarrazin, mit den über 1,5 Millionen Exemplaren seines schauerlichen Buches Deutschland schafft sich ab. Die Diskussionen, die da geführt wurden, da kommt dieses, man wird ja wohl noch sagen dürfen, her. Und dann begannen die ersten neuen, wie soll ich mal sagen, Bewegungen zu entstehen. Wir haben dann 2013 die Gründung der AfD, zunächst ja noch mit einem ganz anderen Charakter als heute. Also die Anti-Euro- und Anti-EU-Partei, da war noch gar nicht so viel rechter und rassistischer Beifang dabei. Immer noch genug, aber das war bei weitem nicht zu vergleichen mit dem, wie die AfD heute aufscheint. Dann hatten wir 2014 begann Pegida, da hatten wir im Sommer 2014 die Spätsommer 2014 Hogesa, also wo auf einmal der Hooligan-Aspekt auftaucht, also wo auf einmal rechte Fußballfans an den rechten Umtrieben, an rechten Demos, Kundgebungen und auch an rechten Übergriffen und Angriffen beteiligt waren. Wir hatten riesige Mobilisierungen, vor allen Dingen in Südwestdeutschland, Baden-Württemberg, gegen die Frühsexualisierung in Anführungszeichen an den Schulen, also gegen Sexualkundeunterricht. Und das alles trägt eine gewisse, wie soll ich mal sagen, Dynamik in sich, die dann mit Pegida ja bis, ich glaube, das war Anfang 2015, waren da einmal 25.000 Leute auf der Straße in Dresden. Dann kam die Bewegung, die ganzen Ableger von Pegida, also diese ganzen Gida-Geschichten, die da im ganz Deutschland aufploppen, auch in Westdeutschland übrigens, auch interessant festzustellen, dass das eben zwar, wie soll ich mal sagen, vom Charakter her in Ostdeutschland ein bisschen ein Zacken schärfer ist, aber dass du solche Erscheinungen durchaus auch in Westdeutschland beobachten kannst. Naja, und dann kam der Durchmarsch der AfD, dann auf einmal ist der rechte Flügel in der AfD immer stärker geworden, quasi unter den Häutungen, wenn man das so möchte, wo erst Bernd Lucke und dann Frauke Petri quasi zurückgelassen wurden und sich als Kristallisationsfigur eigentlich immer mehr Bernd Höcke da herausgeschält hat. Und der Einzug in bis heute 14 Landtage und schließlich der ja doch aus ihrer Perspektive relativ triumphale Einzug in den Bundestag, das hat diese ganze Dynamik befeuert. Es entstanden, wie soll ich mal sagen, Diskussionszirkel oder es begann ein Austausch zwischen diesen parteiförmig organisierten und neuen Rechten, also mit dem Institut für Staatspolitik Götz Kubitschek, Jürgen Elsässer, der frühere Linke und heutige völkische Troll, könnte man sagen, der mit seinem Kompaktmagazin hier durchstartet gerade. Wir sehen jugendlichere Organisationen wie die Identitären oder auch 1% oder auch Teile der jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD, die hier bereitstehen, wo die ganzen destruktiven rechten Energien, die von da kommen, zusammenschießen und dafür sorgen, dass sich tatsächlich ein großer Teil sagen wir mal, von Wählerinnen und Wählern oder Bürgerinnen und Bürgern oder wie immer man das ausdrücken möchte, sich angesprochen fühlen, motiviert fühlen, die reagieren auf diese Angstszenarien, die da an die Wand gemalt werden. Und auf diese Weise kommen wir dann relativ logisch, mit relativ logischer Konsequenz in Chemnitz an. Ich würde sagen, zum einen zufällig in Chemnitz, weil es genauso gut woanders hätte passieren können, etwas Vergleichbares hätte passieren können. Andererseits aber auch sehr, wie soll ich mal sagen, vorhersehbar in einer Stadt wie Chemnitz, wo die Voraussetzungen sehr, sehr gut waren. Das heißt, du hattest in Chemnitz schon seit den 90er Jahren eine gewachsene, ideologisch durchdrungene rechte und rechtsterroristische Szene. Es ist also auch kein Wunder, dass die aus Jena flüchtenden Uwe Mundlos, Uwe Böhnert und Beate Zschäpe sich ausgerechnet Chemnitz ausgesucht haben. Sie sind dort in diese Szene eingetaucht wie Fische ins Wasser, haben sich dort relativ frei bewegen können. Ich fand das ja wirklich geradezu grotesk, dass einer der Zeugen aus dem Münchner Prozess, Hendrik Lasch, am Sonntag bzw. Montag in Chemnitz bei den Demos gesehen wurde. Der war im NSU-Prozess Zeuge. Den kann man, denke ich, durchaus als NSU-Unterstützer bezeichnen. Und der hat damals vor Gericht eben auch gesagt, ihm sei das gar nicht aufgefallen, dass die drei in den Untergrund gegangen sei, weil er gar keinen Unterschied zu vorher feststellen konnte. Was ein ziemlich eindeutiger Verweis darauf ist, dass die sich in Chemnitz in einer Szene bewegen konnten, wo sie keinerlei Angst haben mussten, irgendwie aufzufliegen oder sonst irgendwas. Und wir wissen ja auch, dass zu dieser Zeit der Verfassungsschutz sehr wohl wusste, wo die sich aufgehalten haben, aber sie eben auch hat gewähren lassen, sich entwickeln lassen, sich radikalisieren lassen. Also insofern ist Chemnitz durchaus eine Stadt, die prädestiniert war für dieses Zusammenschießen der negativen, destruktiven Energien der Rechten.
Also kann man davon reden, dass man einerseits eine bundesweite Entwicklung hat, wo Sarrazin, der ja auch nicht vom Himmel gefallen ist, aber vielleicht so eine Art Funktion des Türöffners gehabt hat, dann eben Pegida und AfD. Wir können an Chemnitz offensichtlich sehen, dass dann eben sozusagen diese Entwicklung, die von diesen Gruppierungen vorangetrieben wird, dass diese Entwicklung eben auch den Nazis, den offenen Neonazis offensichtlich zugutekommt und sie diese Bewegung selbst zu nutzen wissen. Und wir haben dann eben eine spezifische Situation in Chemnitz, wo es seit Jahren eben organisierte Rechte gibt, die dort auch anscheinend verankert sind. Wenn man jetzt diese Verbindung zwischen offenen Nazis und der AfD nochmal nimmt, da frage ich mich, ist das was, was jetzt auch nochmal besonders zutage getreten ist? Also ich fand es sehr bezeichnend, dieses Bild vom Montag letzter Woche, wo eben vor dem Karl-Marx-Denkmal eben sich mehrere tausend Neonazis versammelt hatten, wo man eben ganz offensichtlich am Äußeren sah, dass es halt Neonazis sind und Hitlergruß wurde auch gemacht. Und es war eben genau auf dieser Kundgebung oder Demonstration eben auch eine AfD-Fahne zu sehen. Würdest du da sagen, dass innerhalb des rechten Milieus da auch nochmal Berührungsängste verschwunden sind, dass sich da nochmal was verschoben hat?
Ich würde sagen, dass es diese Berührungsängste seitens des Höcke-Flügels eigentlich nie so richtig gegeben hat. Wir erleben ja Höcke, wir können ihn auch im Internet verfolgen, wie er auf einschlägigen Veranstaltungen, bei einschlägigen Zusammenkünften auftritt, was er da sagt, wie er es sagt, wie er also auch wirklich zu den Scharfmachern gehört. Also dieser Flügel, zu dem zumindest zeitweise oder vielleicht auch immer noch Leute wie André Poggenburg hier aus Sachsen-Anhalt dazugehören und viele, viele andere, die relativ nonchalant mit einer organisierten Nazi-Szene in Deutschland auch zusammengehen würden. Ich würde sagen, man hat das relativ deutlich gesehen und das ist jetzt nicht das erste. Ich glaube nicht, dass man das jetzt als Dammbruch bezeichnen könnte, was in Chemnitz zu sehen war, sondern eine weitere Eskalationsstufe. Wir hatten schon eine Großveranstaltung in Dresden, auf der Elsässer war, auf der Höcke war, auf der verschiedene andere Akteure, Philipp Stein von 1% und so weiter waren und wo tatsächlich auch vom Marsch auf Berlin die Rede war. Also es wird sich in dieser Szene, in diesem, wie soll ich mal sagen, neu zusammenströmenden Konglomerat, wird also ganz offen von der Wende 2.0, also mit Bezug auf das Ende der DDR, von der Wende 2.0 gesprochen, wird von Systemsturz gesprochen, wie gesagt vom Marsch auf Berlin. Das heißt also, die Vorstellungen jetzt mit einer gewalttätigen Auseinandersetzung, mit einer gewalttätigen Eskalation tatsächlich den Ausnahmezustand herbeizuführen und über diesen Ausnahmezustand tatsächlich an die Macht zu kommen und sich dieses, wie Gauland das ja auch am Tag des Einzugs in den Bundestag gesagt hat, sich das Land zurückzuholen und das Volk zurückzuholen, in Anführungszeichen, bitte sind nicht meine Worte, das deutet schon darauf hin, dass man in dieser Szene das klare Ziel hat eines Umsturzes, eines gewalttätigen, revolutionären, rechtsrevolutionären, faschistischen Coups. Und ich würde sagen, In aller Kürze wird Chemnitz allenfalls ein Zwischenstopp auf dieser Eskalationstour sein. Ich möchte noch mal daran erinnern, vor uns im Oktober 2 Landtagswahlen, Bayern und Hessen, im Frühjahr 2019 weitere Landtags-, aber auch vor allen Dingen, und das dürfen wir nicht unterschätzen, Kommunalwahlen und die Europawahl. Das heißt also, für die AfD steht jetzt viel auf dem Spiel. Und wenn wir uns anschauen, was für eine Position sie gerade in Sachsen haben, dann können wir damit rechnen, dass sie in Sachsen einen, auch in der Wählerschaft einen Durchmarsch hinlegen, der sie in die Position bringen wird, entweder dieses Land, also diesen, wie ich gerne sage, Failed State Sachsen irgendwie unregierbar zu machen, oder auf der anderen Seite, dass eine CDU nicht drumherum kommen wird, mit der AfD auch in Koalitionsverhandlungen zu treten. Und ihr werdet sehen, wie schnell das geht, dass aus dem auf gar keinen Fall mit der AfD ein, ja, was sollen wir machen, sie sind demokratisch gewählt, also müssen wir mit ihnen noch eine Regierung bilden können. Also wie schnell auch diese Erosion stattfinden wird, dass die AfD auf einmal als Koalitionspartner und Mitregierungspartei in Frage kommt. Und ich glaube, dass das die Knackpunkte sind, die als nächstes auf uns warten. Welche Rolle dabei die Gewalt auf der Straße spielt, das wird sich in nächster Zeit zeigen. Denn das, was diese also wirklich vielfach mit Nazi-Tattoos zugehackten Brecher, die wir da auf der Straße gesehen haben, in Bataillonsstärke, die haben jetzt natürlich in Chemnitz ein bisschen Lunte gerochen. Die haben gesagt, hey, wir können was, wir sind viele, wir können tatsächlich auf der Straße auch der Polizei etwas entgegensetzen, und wir sind zahlenmäßig einfach mehr als diese verrückten Linken, die Antifa und so weiter. Also insofern habe ich eigentlich die Erwartung, dass sich das parallel entwickeln wird. Und ich finde, es gibt jetzt schon genug Hinweise darauf, wie diese Normalisierung zum Schlechten hin stattfindet. Und ich glaube, das wird ganz, ganz gravierende Auswirkungen auf den demokratischen, auf die Alltagskultur oder demokratische Gebaren in unserem Land haben. Und das ist echt eine große Befürchtung meinerseits.
Daran schließt sich abschließend immer wieder diese Frage an, die ja immer gestellt wird, wenn wir von diesen Entwicklungen reden. Was wären für dich notwendig? Was müsste man denn tun? Was sind denn die Erfordernisse angesichts dieser Entwicklung jetzt aus linker Perspektive?
Also ich bin der Meinung, wir müssen alle klare Priorität setzen, wenn so etwas ist wie Chemnitz oder jetzt auch häufiger Dinge passieren wie in Chemnitz, dass wir bestimmte Bequemlichkeiten auch zurückstellen und sagen, okay, wir müssen Präsenz auf der Straße zeigen, wir müssen mehr sein. Wir waren am Samstag nicht mehr und wir waren die ganze zurückliegende Woche nicht mehr. Also wir, damit meine ich eigentlich alle gutwilligen Menschen, alle Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und für uns quasi die Gegenprobe muss sein, wie viel sind wir bereit, an Bequemlichkeit zurückzustellen, wenn es heißt, wir müssen demonstrieren gehen. Deswegen hätten in Chemnitz am Wochenende schon 10.000 Leute unsererseits sein müssen. Können jetzt kirchliche Leute sein, das können Sozialdemokraten sein, Grüne, Linke von der Partei, Antifaschistinnen und Antifaschisten, irgendwelche NGOs und so weiter, das ist alles super, alles in Ordnung und alles willkommen, aber es müsste noch mehr passieren. Eigentlich bin ich der Meinung, das muss auch klappen ohne Gratiskonzert. Ich glaube, wir müssen wieder eine viel lebendigere, frische Demo-Kultur auf die Straße bringen und eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass man bestimmte Freiheiten auch auf der Straße, für diese Freiheiten auch auf der Straße eintreten muss, für Freiheits- und Bürgerrechte, für den Schutz von Demonstrationsfreiheit, für den Schutz der Redefreiheit und so weiter. Also schon auch grundgesetzlich geschützte Prinzipien, die in Frage gestellt werden. Ich meine, wenn der nordrhein-westfälische Innenminister Reul, glaube ich, heißt er, irgendwie sagt, ja, die Gerichte müssten schon auch ein bisschen auf das hören, was das Volk so redet, dann denke ich mir, okay, also dann Rechtsstaat AD. Und ich glaube, im Moment sind das durchaus Werte, die wir mitverteidigen müssen, mal abgesehen von unseren linken Vorstellungen, von unseren linken Visionen und auch Utopien, die auch im Hintertreffen sind. Das ist, läuft alles gerade auf Sparflamme, weil wir eben nicht mehr sind, sondern eher weniger und gerade eher mit dem Rücken zur Wand. Und ich will jetzt nicht unten rufen. Ich will es eigentlich als Appell verstehen, dass wir noch die Möglichkeit haben, den Spieß umzudrehen. Und genau darum geht es.